Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 104, Humaza.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur mit einer an einigen Stellen kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wehe dem Lästerer, Verleumder, der Reichtum scheffelt und diesen immer wieder aus lauter Lust und Gier aufs Neue berechnet und wähnt, sein Reichtum mache ihn unsterblich. Doch so ist es nicht, bald schon wird er in das Verzehrende gestoßen werden. Was aber weißt du, was das Verzehrende ist? Es ist das hochlodernde Feuer Gottes, dessen Flammen die Herzen erfassen, sich über ihnen schließen in hochgestreckten Säulen, so dass es kein Entrinnen gibt.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstudy.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstudy.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Samstag, dem 20. April 2024, gleich dem 1. Urdi-Behisht 1403 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »So wird gesagt«. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Iranische Kultur und Zivilisation«. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Moral islamisch gesehen. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe »So wird gesagt«. Bleiben Sie dran!
Gesagt. Liebe Hörerfreunde, Sie hören eine Geschichte in Anlehnung an den Golestan des Sadi. Im Wald lebte ein frommer Mann, der sich von Wurzeln und Blättern ernährte und seine Zeit mit Gottes Anbetung verbrachte. Eines Tages suchte ihn der König mit seinem Gefolge auf und lud ihn ein, in die Stadt zu kommen. Er sagte, du sollst alles bekommen und dich sorglos ganz der Gottesanbetung widmen. Der Einsiedler schien sich nicht zu freuen. Er sagte, ich bin mit dem Leben im Wald zufrieden. Seitdem ich hier lebe, habe ich meine Gotterkenntnis vergrößert. Jeder Baum in diesem Wald ist wie ein Buch über die Schöpfung und jedes Blatt wie ein Heft, das mich etwas lehrt. Hast du nicht gehört, dass man sagt, die Blätter des grünen Baumes sind für jenen, der nachsinnt, ein jedes wie ein Heft, welches über den Erschaffer spricht? Da sagte der König wieder, wenn du in die Stadt kommst, schenke ich dir einen Palast, in dem du beten kannst. Wenn du kommst, werden auch die anderen fromm und gottesfürchtig werden.
Der Einsiedler war noch nicht immer bereit, die Einladung anzunehmen. Da sagte ihm einer der Minister: Hör, es ist nicht recht, dass du den Vorschlag des Königs unbeachtet lässt. Du solltest ihn annehmen und wenigstens eine kurze Zeit in die Stadt kommen. Dies kann doch nicht schaden. Bleib eine Weile im Palast und verrichte dort das Gebet. Wenn es dir gefällt, kannst du bleiben. Wenn nicht, dieser Wald geht dir ja nicht verloren. Da dachte der fromme Mann bei sich: So schlecht ist dieser Vorschlag nicht. Ausprobieren kann ich's. So kam es, dass er schließlich doch mit dem König und seinen Hofleuten in die Stadt zog. Der König überließ ihm einen schönen Garten und schickte ihm eine Dienerschaft, damit er sich ganz und gar den gottesdienstlichen Handlungen zuwendet. Die Diener breiteten jeden Tag ein Esstuch aus und riefen den Einsiedler aus dem Wald zu köstlichen Speisen herbei. Der tat sich daran gütlich. Danach ging er im Garten spazieren. So führte er ein genüssliches Leben und das Einzige, woran er nicht mehr dachte, war das Gottdienen. Jedenfalls hatte er sehr schnell vergessen, wozu ihn der König herbeigeholt hatte. So verging einige Zeit, bis der König seinen Gast aufsuchte. Da stellte er fest, dass dieser kräftig zugenommen hatte. Er freute sich und begann ein Gespräch mit ihm. Beim Fortgehen sagte er seinen Vezieren: Ich mag zwei Arten von Leuten besonders gerne, die Gelehrten und die frommen Gottesdiener. Ich möchte ihnen ein ruhiges und bequemes Leben bereiten. Da riet ihm einer der Veziere des Königs, der ein sehr erfahrener Mann war: Du musst jedoch beide von ihnen gerecht behandeln. Da wunderte sich der Schah: Was meinst du damit? Habe ich das denn nicht getan? Das weißt du doch. Der Minister sagte: Aber den Gelehrten und den Frommen Gutes zu tun, bedeutet nicht, dass du sie gleich behandelst. Wenn du sie gerecht behandeln willst, dann befolge folgender Rat. Der König forderte ihn auf, seinen Rat mitzuteilen. Der Minister deutete mit den Augen auf den großen Bauch des Einsiedlers, der noch ein paar Tage vorher völlig flach gewesen war, und lächelte vielsagend. Sofort hatte der König verstanden, was er meinte. Dann sagte der Minister: Es ist besser, wenn du den Gelehrten Goldtaler gibst, damit sie noch mehr lernen und forschen, und den Frommen nicht gibst, damit sie fromm bleiben. Da lachte der König und dachte bei sich: Da hat er recht. Ich habe mich geirrt. Dieser Askete ist kein Askete mehr. Er war ein Weiser und nun ist er ein fauler Mann, der nur noch schläft und isst.
Unser Sprichwort von heute lautet: Digaran kashtand u ma khordim, ma bekarim ta digaran bokhoran. Der König Anushiravan hat mit seinem weisen Vezier Bozorgmeh zur Jagd die Stadt verlassen. Unterwegs erblickten sie einen alten, weißhaarigen Mann. Der hockte am Boden, grub ein Loch in die Erde und pflanzte einen kleinen Strauch ein. Der alte Mann war vielleicht an die 80 Jahre. Anushiravan wunderte sich über dessen Tun. Er und Bozorgmeh stiegen vom Pferd ab, um sich mit dem alten Mann zu unterhalten. Anushiravan fragte ihn: Was machst du da? Der alte Mann sagte: Ich pflanze einen Walnuss. Eine Walnuss? Anushiravan war ganz verwundert. Weißt du, ich fand es schon verwunderlich, dass ein so alter Mann wie du noch arbeitet. Und nun sagst du mir, du pflanzt eine Walnuss. Das wundert mich noch mehr. Der alte Mann sagte: Ich bin Bauer und Gott sei Dank noch bei Kräften, deshalb wundere dich nicht, dass ich noch arbeite und einen Strauch einpflanze. Warum wunderst du dich, dass ich eine Walnuss pflanze? Anushiravan wieder: Ach, einen Walnussstrauch braucht lange, bis er grünt, und dann dauert es noch einige Jahre, bis er zu einem Baum geworden ist und Früchte trägt. Ich wundere mich, dass du in diesem hohen Alter noch erwartest, weitere 6-7 Jahre zu leben und Walnüsse zu pflücken. Da sagte der alte Mann, als ich noch ein Kind war, gab es hunderte von Walnussbäumen um mich herum, die Walnüsse trugen. Wir Kinder sind hinaufgestiegen und haben Walnüsse gepflückt. Dabei hatte ich keine Ahnung, wer diese Bäume gepflanzt hat. Wenn ich selber auch mal nicht mehr bin, wird es bestimmt jemanden geben, der die Walnüsse von dem Baum, den ich eingepflanzt habe, pflücken wird. دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم تا دیگران بخورند. Die anderen haben angepflanzt und wir gegessen. Wir sollten auch anpflanzen, damit die anderen essen. Anushiravan freute sich über diese weise Antwort und rief, Bravo! Kaum aber hatte er Bravo gesagt, da holte Besorgmeer aus der Satteltasche einen Geldbeutel herbei und gab ihn dem alten Bauern. Es war nämlich so abgemacht, dass immer wenn Anushiravan jemanden mit einem Bravo lobte, Besorgmeer dem Betreffenden ein Geldsäckchen überreichen sollte. Und wenn er zweimal Bravo sagte, 2 Geldsäckchen. Der alte Mann öffnete den Beutel, und als er das Geld sah, sagte er zu Anushiravan, »Seht ihr, meine Walnuss hat mir schon jetzt Nutzen gebracht. Dieser Geldbeutel wurde mir zuteil, weil ich die Walnuss angepflanzt habe.« Da rief Anushiravan freudig, »Bravo, bravo!« Diesmal musste Besorgmeer dem Bauern gleich 2 Beutel mit Geld geben. Der alte Bauer freute sich und lud den König ein, sich zu ihm zu setzen. Der hätte gerne noch mehr weise Worte von dem alten Mann gehört, aber da sagte ihm Besorgmeer, »Lass uns gehen, wir haben noch viel zu erledigen.« Der König wollte aber bleiben. Wir können ruhig ein wenig ausruhen. Da nahm Besorgmeer kein Blatt mehr von dem Mund und mahnte. Anscheinend macht es nichts, dass sie hier eine Stunde ausruht. Nur befürchte ich, dass der alte Mann so viel Schönes sagt, dass ihr nur noch Bravo ruft und ich alles hergeben muss, was wir bei uns tragen. Da mussten Anushiravan und der alte Mann beide lachen. Unser heutiges Sprichwort verwendet jemand, der eine Arbeit rechtfertigen möchte, deren Nutzen er erst nach längerer Zeit zu Gesicht bekommen wird, nämlich die anderen haben angepflanzt und wir gegessen. Wir sollten auch anpflanzen, damit die anderen essen.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Ehsan Fadoi mit dem Titel Dilbastegi-ha, das heißt Zuneigungen.
سرشک دید دلم نماند ز خود رمی دلم نماند ز چشم دل بران عشقه برم چکی درامانم به برق بغز باران در ابر دیده را مانم ز دریای خروشان خاطری آشفته تر دارم چو مرغان اسیر در قفس سر زیر پر همه دل بستگی ها را به غم دل بسته می دانم دلا شکستگی ها را دل شکسته می دانم کرده در دلم ریشه عشقت جفا پیشه مه من بوده همیشه سنگ دشمن شیشه ز دریای خروشان خاطری آشفته تر دارم چو مرغان اسیر در قفس سر زیر پر نه به جا شوق دویدن نه به جان تا رسیدن نرسیدن به امیدی نه امیدی به رسیدن غم دل بستگی ها را به من دل بست می داند دل شکستگی ها را دل شکست می داند کرده در دلم ریشه عشقت جفا پیشه به من بوده همیشه سنگ دشمن شیشه ز دریای خروشان خاطری آشفته تر دارم چو مرغان اسیر در قفس سر زیر پر دارم
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Iranische Kultur und Zivilisation.
Islamische Kultur und Zivilisation.
Ein wichtiger Schritt des Propheten war der Bau einer Moschee. Es war ein Zentrum nötig, welches sowohl den Muslimen als Ort der Gottesanbetung diente, als auch Zentrum für die Verwaltung aller anderen Angelegenheiten war. Die Moschee war anfangs ein Ort sowohl für das Gebet als auch für den Wissenserwerb, aber auch für Gerichtsverhandlungen und Regelungen der Regierungsfragen. Außerdem wurde dort das Baitul Mal, die Gemeinwohlkasse und bei Kämpfen zugefallene Gegenstände aufbewahrt. Sogar die Kriegsgefangenen wurden in der Moschee untergebracht. Die Moschee umfasste alle politischen und sozialen Einrichtungen und trug entscheidend zur Stabilisierung des jungen islamischen Staates in Medina bei. Die Moschee war der Ort, an dem Wissen und Glauben eng miteinander verknüpft wurden. In der Moschee wurde das islamische Wissen vermittelt. Es wurde auch Schreiben und Lesen unterrichtet. Als sich später allmählich die Regierungs- und Justizstellen von den Moscheen trennten, blieben jedoch die Zentren für Wissenschaft weiter in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Moscheen. Daher sind bis in unsere Zeit hinein die Madores, die theologischen Lehrzentren, aber auch die Universitäten neben den Hauptmoscheen einer Stadt gebaut worden. Wahrung und Verbreitung der Religion waren das Hauptziel des Propheten des Islams, und dieses Ziel musste durch ein politisches und militärisches Gerüst und einen Verwaltungsapparat gestützt werden. Der Prophet betraute geeignete Leute für die einzelnen Verwaltungsaufgaben. Einige von ihnen waren mit der Einsammlung der Zakat und anderen Steuern und Spenden betraut, und andere widmeten sich der Regelung sozialer Angelegenheiten. Zur Verwaltungsordnung des Staates in Medina gehörten Dinge wie Registrierung von Bündnissen, Steuereinnahmen und Gütern, die den Muslimen im Kampf in die Hände gefallen waren, ebenso wie die Aufzeichnung der offenbarten Koranverse. Auch hatte der Prophet einige damit betraut, die Böden und Wasserressourcen, welche bestimmten Personen oder Volksstämmen überlassen worden waren, aufzulisten und für sie Besitzerurkunden auszustellen. Das war eine völlig neue Handhabe unter den Arabern, die seit eh und je wegen dem Besitzanspruch auf Böden, Wasserstellen und so weiter schnell miteinander in Streit geraten waren. Der Prophet schloss mit verschiedenen Volksstämmen, darunter auch jüdischen und christlichen, Verträge ab, deren Inhalt war je nach zeitlichen und örtlichen Bedingungen und der Position der Muslime unterschiedlich, wofür der Hudaybiyah-Friedensvertrag zwischen dem Propheten und den Götzendienern von Mekka ein anschauliches Beispiel liefert. Einige Prophetenanhänger waren nicht mitten darin vereinbarten Bedingungen einverstanden, doch wie die Geschichte zeigt, hat die wohlüberlegte Diplomatie des Propheten zur Festigung des jungen Staates in Medina beigetragen. Der Prophet schickte darüber hinaus Schreiben an benachbarte Herrscher wie den iranischen und römischen Kaiser und die Regenten in Ägypten, Jemen und Abessinien. Diese Schreiben beinhalteten vor allen Dingen die Einladung zum Islam und zur Anbetung des einen Gottes. Historiker und Autoren zählen sie aufgrund ihres Inhaltes sozusagen zu der Außenpolitik des Propheten. Der Prophet hat gezeigt, dass er der Einladung und der Diplomatie gegenüber Krieg und Feindschaft den Vorrang gab. Wenn seine Anhänger jemand festnahmen, ohne ihn zum Islam aufgerufen zu haben, ließ der Prophet ihn wieder frei. Der nächste Schritt des Propheten war die Ausdehnung des islamischen Reiches und Herstellung von Sicherheit an den Grenzen, und zwar entweder durch Gefechte, die er persönlich anführte oder mit denen er eine Gruppe beauftragte, Ghazwe und Sarje, oder aber auch durch Abschluss von Verträgen mit benachbarten Volksstämmen. Die genannten Maßnahmen führten zur Verbreitung der Botschaft des Islams über die Grenzen der arabischen Halbinsel hinaus.
Der US-Historiker Will Duran bezeichnet das Vorgehen des Propheten bei der Bildung der islamischen Ordnung als klug und schreibt, dass der Prophet nicht nur die religiöse, sondern auch politische Führung der Muslime und ebenso Richter in Medina war. Der iranische Forscher Abdul Hussein Zarinkoub darüber: Ganz besonders in Medina wurde ein großer Teil der islamischen Gebote festgelegt. Bald nach der Änderung der Gebetsrichtung wurde das Gebot des Fastens für den Monat Ramadan herabgesandt und das Gebet und die Zakat für das Fitr-Fest wurden in den Geboten verankert. Zarinkoub bezeichnet noch weitere Gebote wie das Gebot über die Vergeltungsübung Qisas bzw. die Entschädigungszahlung für einen Mord, das Gebot des Dschihads, der Aufteilung von Ghanem bei Gefechten eroberte Dinge, die Erbbestimmungen, das Weinverbot und Hajj-Gebote und vieles mehr als Dinge, die das Leben der Araber völlig veränderten. Er betrachtet sie als Faktoren, die Einheit unter den Arabern schuf. In den 10 Jahren, in denen der Prophet in Medina regierte, hat er mehr als 80 kleinere und größere Gefechte geführt. Er übernahm entweder persönlich die Befehlshabung oder beauftragte einen seiner Anhänger damit. Jedenfalls beriet er sich in militärischen Fragen und über Kampftaktiken mit den anderen, auch wenn der endgültige Entschluss über Frieden oder Krieg immer bei ihm lag. Vor einem wichtigen Gefecht wurde ein militärischer Rat gebildet und die Prophetenanhänger wurden nach ihrer Meinung gefragt. Zum Uhud-Krieg hat der Prophet die Ansicht der Mehrheit akzeptiert, obwohl er selber anderer Meinung war. Durch Eroberung von Gebieten und Ländern in Nachbarschaft der arabischen Halbinsel dehnte sich das Islamische Reich immer mehr aus und die Muslime begegneten verschiedenen Völkern mit unterschiedlichen Kulturen. Einige der Sitten und Überzeugungen dieser Völker vermischten sich mit dem einfachen Leben der Muslime und die islamische Kultur stand plötzlich einem bunten Spektrum von Bräuchen und Einstellungen gegenüber. Doch sie nahm das, was nicht den islamischen Lehren widersprach, schnell auf. Dieser Prozess hielt immer weiter an, bis Ende der Regierungszeit des zweiten Kalifen die gesellschaftliche Atmosphäre in Medina einen strukturellen Wandel erfuhr. Auch erforderte die Wahrung und die Regelung der Angelegenheiten in eroberten Gebieten Kenntnisse und eine gewisse Erfahrung, über welche die Muslime anfangs nicht verfügten. Die Muslime versuchten sich also die Fähigkeiten und das Wissen über die Verwaltung eines Landes und politischen Maßnahmen anzueignen. Es entstanden allmählich Regierungseinrichtungen zur Regelung der politischen Grundlagen der Gesellschaft. Vielleicht lässt sich sagen, dass die Gründung dieser Institutionen mit der Bildung der Gemeinwohlkasse in Medina zur Zeit des Propheten begonnen hatte. Jedenfalls wurden unter den Umayyiden und Abbasiden die verschiedensten Regierungsbehörden eingerichtet. Ein wichtiger Punkt im Zusammenhang mit den Siegen ist der, dass die dabei eroberten Güter den Hang zum Reichtum und Luxus in der islamischen Gesellschaft hervorriefen. Dies wirkte sich in den darauf folgenden Epochen negativ auf die Regierungsordnung der Muslime aus und führte zu einigen abwegigen Entwicklungen. Es wurden sogar aus Gewinnsucht von einigen die Rechte der Familie des Propheten sallallahu alaihi wa sallam außer Acht gelassen. Jedoch haben andere Entwicklungen, die ebenfalls Ergebnis der Eroberung waren, wie zum Beispiel die Übertragung von Wissen, insbesondere durch die muslimischen Iraner, in den darauf folgenden Epochen eine wertvolle Rolle bei der Entstehung der islamischen Zivilisation gespielt. Nach den ersten Siegen des Islams waren einige ausgebildet worden, um in entfernten Gebieten für den Islam zu werben und umgekehrt das Wissen verschiedener Gebiete in das Reich der islamischen Zivilisation zu holen. Das war ein wichtiger Beitrag zur islamischen Zivilisation.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Jamaleddin Minbari mit dem Titel Aine dar Aine, auf Deutsch Spiegel im Spiegel.
Thank you.
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Moral islamisch gesehen. Weiterhin guten Empfang.
Moral islamisch gesehen. Wir möchten dieses Mal einige Grundlagen für das ethische Denken im Islam betrachten. Wie Sie, liebe Hörerfreunde, wissen, dreht sich das Thema dieser Sendung um die Moral aus islamischer Sicht. Wir sagten, dass der erste Schritt, der für die Treue zu moralischen Werten nötig ist, die Kenntnis von uns selbst ist. Wenn wir die kostbare Essenz, die Gott uns so gütig war zu verleihen, kennen und uns klar darüber sind, welchen hohen Platz er uns in der Daseinsordnung eingeräumt hat, werden wir die heilige Sphäre der moralischen Werte mit aller Kraft beschützen. Außerdem hat der Allmächtige ja den Menschen in bester Weise erschaffen, ihn von seinem Geist eingehaucht und ihn zu seinem Statthalter auf Erde auserkoren. Darüber hinaus hat er uns die nach Gott suchende Fitra-Natur mitgegeben, um zu verhüten, dass der Mensch bei der Unterscheidung der guten von den schlechten Eigenschaften einen Irrtum begeht, hat Gott dem Menschen eingegeben, was edel und was hässlich ist. Ganz abgesehen von allen diesen Dingen hat der Schöpfer und Herr des Daseins alle materiellen und immateriellen Möglichkeiten dem Menschen zur Verfügung gestellt, um seinen Weg in Richtung Vollkommenheit zu ebnen. Auf der materiellen Ebene hat er das, was im Himmel und auf der Erde ist, dem Menschen unterworfen. In der Sure 45, Jassia, steht im Vers 13: Und er hat euch alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, dienstbar gemacht. Das bedeutet, dass der Mensch zur vernünftigen Nutzung aller Gaben, die Gott zur Verfügung gestellt hat, berechtigt ist. Bereits in den vergangenen Jahrhunderten hat der Mensch dank des wissenschaftlichen und zivilisatorischen Fortschrittes großen Nutzen aus den erstaunlichen Ressourcen und Quellen der Natur ziehen können. Aber in der jetzigen Ära hat er nicht nur die Erde genutzt, sondern ist sogar ins All und in die tiefsten Regionen der Meere vorgedrungen und hat bedeutende Errungenschaften erzielt, die einen Wandel auslösten. Doch hat Gott zusätzlich zu den zahllosen materiellen Möglichkeiten, die er dem Menschen zur Verfügung gestellt hat, ihm noch auf der immateriellen Ebene einmalige Gnaden erwiesen, die eine bedeutende Rolle für sein Schicksal spielen. Einer der höchsten dieser Gnaden ist die Aussendung von Propheten und die Herabsendung von Himmelsschriften gewesen. Der Mensch wurde zwar mit reichen, guten Fähigkeiten und Vorzügen erschaffen, jedoch muss er erst erzieherisch in die richtige Bahn gelenkt werden, damit er die Fähigkeiten, mit denen Gott ihn ausgestattet hat, entfalten und sie immer weiter vervollkommnen kann. Das Ziel aller Propheten Gottes und der Herabsendung der Himmelsbücher, welche die Routenkarte mit den grundlegenden Richtlinien für alle Lebenssituationen und die Bedürfnisse der wahren Natur des Menschen und für die Gestaltung des Lebens enthalten, besteht darin, dass der Mensch charakterlich veredelt wird. Dank der Methoden der Gesandten Gottes zur charakterlichen Erziehung des Menschen erreicht dieser seine Würde und kann an das Endziel seiner Erschaffung gelangen. Darüber hat der Koran an verschiedenen Stellen gesprochen, zum Beispiel in der Sure 57, Hadid, im Vers 25. Wir haben ja unsere Gesandten mit den klaren Beweisen gesandt und mit ihnen die Schrift und die Waage zur Unterscheidung der Wahrheit von der Lüge herabgesandt, damit die Menschen für die Gerechtigkeit eintreten. Und wir haben das Eisen herabgesandt. In ihm ist starke Gewalt und Nutzen für die Menschen, damit Allah die bezeichne, die ihm und seinen Gesandten im Verborgenen helfen. Gewiss, Allah ist stark und allmächtig. Damit nun die schöne Schöpfung des Menschen keinen Schaden erleidet, hat Gott der Allmächtige neben Aussendung der Überbringer seiner Botschaften im Inneren des Menschen noch einen erhellenden Wegweiser bestimmt. Dieser Wegweiser ist die Vernunft. Der Mensch soll aus diesen beiden Quellen, der Vernunft und der Offenbarung, schöpfen und sie bewusst nutzen, um die moralischen, menschlichen Werte und die hohe Stellung, die Gott der Menschheit verliehen hat, zu behüten. Diese Kräfte sollen den Menschen davon abhalten, seinen eigenwilligen Launen und den Versuchungen Satans, welche beide den Menschen an den Rand zum Absturz drängen, zu folgen.
Thank you.
Zusätzlich zu all diesen einmaligen Besonderheiten, die der Schöpfer alles Schönen den Menschen verliehen hat und die wir nannten, hat Gott ihn mit einer weiteren Ehrenmedaille ausgezeichnet, damit er nicht seinen Rang und Wert vergisst. Wir lesen im Vers 70 der Sure 17, Isra'. Und wir haben ja die Kinder Adams geehrt. Wir haben sie auf dem Festland und auf dem Meer getragen und sie diese beherrschen lassen und sie von den guten Dingen versorgt. Und wir haben sie vor vielen von denen, die wir erschaffen haben, eindeutig bevorzugt. Ist denn noch ein höherer Rang für den Menschen denkbar? Welche weltlichen Ehrungen und gesellschaftlichen oder politischen Positionen, die ohnehin nicht so lange dauern, halten denn einem Vergleich mit dieser Ehrung durch Gott stand? Der Schöpfer der Welt macht deutlich, dass nur er wahrhaftig den Menschen ehrt, denn es heißt zum Schluss der eben genannten Stelle in der Sure 17, wir haben sie vor vielen von denen, die wir erschaffen haben, eindeutig bevorzugt. An dem glänzenden Schöpfungsbild des menschlichen Seins lässt sich leicht ablesen, welche wichtige Rolle die Moral in der menschenveredelnden Kultur des Islams spielt. Denn der Wert des Menschen lässt sich nur bewahren, wenn er sich mit hohen moralischen Werten schmückt. Und dies ist auch der Grund dafür, dass Gott von all den einmaligen Eigenschaften des Überbringers des Islams seine Moral und Wesensart auswählt, um ihn zu loben und in der Sure 68, Ralam, Vers 4 über ihn sagt, »Und du bist wahrlich von großartiger Wesensart.« Und so kommt es auch, dass der geehrte Prophet des Islams, Salawatullah alai, über den Sinn seiner Aussendung wie folgt sagt, ich bin nur zur Überbringung der Botschaft berufen worden, damit die moralischen Tugenden vollendet werden.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastore ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.